Viele Christen sind tief von ihrer Kultur, ihren Traditionen und Denkgewohnheiten geprägt, oft stärker als von Christus selbst. Man redet über Glauben, Dienste und Werte, bleibt aber im Denken und Reden doch auf der Ebene menschlicher Weisheit. Die Botschaft von Paulus an die Gemeinde in Korinth stellt genau diese Spannung bloß: Gott will nicht, dass wir nur über Christus sprechen, sondern dass wir ihn als unser Leben leben und einander geistliche Wirklichkeit auf geistliche Weise weitergeben. Gottes Ziel: Christus als unser Leben statt Kultur und Tradition. Wenn die Schrift von Gottes Absicht mit dem Menschen spricht, beginnt sie nicht bei Moral, Werten oder Religion, sondern bei Ausdruck. Gott, der uns nach seinem Bild und ihm ähnlich geschaffen hat, sucht ein Gegenüber, in dem er sich selbst widerspiegeln kann. Nicht von außen, wie ein Künstler auf der Leinwand, sondern von innen her, indem er in den Menschen hineinkommt und sein Leben wird. Darum heißt es von dem auferstandenen Christus: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gottes Geschenk ist nicht zuerst eine neue Ordnung des Lebens, sondern ein neues Leben selbst, Christus als innere Wirklichkeit. Wo dieser Christus wohnt, will er nicht nur geduldet werden, er will der Inhalt sein, aus dem heraus gedacht, gefühlt, entschieden und gehandelt wird. Gottes Absicht ist es, den Menschen zu seinem Ausdruck zu machen. Um dies zu verwirklichen, möchte Gott in den Menschen hineinkommen, um sein Leben zu sein, damit der Mensch ihn ausleben kann. Zu diesem Zweck wurde Gott durch die Menschwerdung ein Mensch. Schließlich starb Christus, der menschgewordene Gott, am Kreuz. Durch seine Kreuzigung setzte er der gesamten alten Schöpfung ein Ende. Die Kreuzigung Christi umfasste also nicht nur den Tod des Herrn Jesus, sondern die Beendigung von allem der alten Schöpfung. Durch diesen allumfassenden Tod wurde das göttliche Leben, das in Wirklichkeit Gott selbst ist, freigesetzt und den von Gott vorherbestimmten, erlösten und berufenen Menschen mitgeteilt. Indem sie an den gekreuzigten und auferstandenen Christus glauben, haben sie das göttliche Leben und den göttlichen Geist empfangen. Gottes Erwartung ist, dass sie nun durch dieses Leben leben und durch diesen Geist wandeln. Das bedeutet, Christus zu leben für den Ausdruck Gottes. Damit dieses Ziel erreichbar wird, ist Gott in seinem Sohn in unsere Geschichte eingetreten. Der menschgewordene Christus hat am Kreuz nicht nur einzelne Sünden getragen, sondern, wie es in dem zitierten Dienstwort heißt, der gesamten alten Schöpfung ein Ende gesetzt. In seinem allumfassenden Tod ist das alte System von Rebellion, Eigenleben, Kulturstolz und religiöser Selbstsicherheit mitgekreuzigt worden, und in seiner Auferstehung ist das göttliche Leben freigesetzt worden. Dieses Leben ist Gott selbst, mit allem, was er ist. Wer an den gekreuzigten und auferstandenen Christus glaubt, empfängt nicht nur Vergebung, sondern den Geist Gottes als inneren Strom dieses Lebens. So entsteht ein scharfer Kontrast: Entweder wir leben aus dem, was wir von Natur und Kultur her sind, oder wir lernen, Christus als unser Leben zu leben. Die Gemeinde in Korinth hatte den Geist empfangen und doch blieb ihre Praxis tief geprägt von griechischer Philosophie und menschlicher Klugheit. Paulus musste ihnen schreiben, weil ausgerechnet ihre christliche Weisheit zur Quelle von Spaltungen geworden war. Ähnlich leicht verschmilzt auch heute Christentum mit Traditionen, Milieus und nationalen und kirchlichen Prägungen. Man spricht von Christus, aber was man de facto lebt und weitergibt, sind oft kulturelle Vorlieben, Gewohnheiten oder Konzepte von Erfolg und Anständigkeit. Die Worte mögen fromm klingen, doch im Kern bleibt vieles seelisch und kulturell bestimmt. Die Linie der Bibel führt uns jedoch immer wieder weg von dieser Vermischung hin zu einer konzentrierten Mitte. Paulus fasst sie zusammen, wenn er von Christus sagt, dass er alles in allen sein will. Gottes Ziel ist nicht ein christlich übermaltes Leben nach alter Art, sondern ein Leib, in dem Christus als das eine Leben und als gemeinsamer Inhalt in vielen Gliedern sichtbar wird. Wo er der Mittelpunkt ist, verlieren kulturelle Gegensätze ihre Macht und Traditionen ihren absoluten Anspruch. Gerade darin liegt eine sanfte, aber tiefgehende Ermutigung: Niemand muss seine Geschichte verleugnen oder seine Persönlichkeit ausradieren, damit Gott zu seinem Ziel kommt. Aber alles, was wir sind, darf durch Christus hindurchgehen, damit es von ihm gereinigt, verwandelt und durchlichtet wird. Ein christliches Kleid über einem alten Leben kann kaum tragen, Christus als inneres Leben trägt uns durch Zeiten der Erschütterung und führt uns in wahre Freiheit. So wird die Einladung dieses Evangeliums zugleich eine Befreiung, wir sind nicht dazu verurteilt, Varianten unserer Kultur oder Tradition zu reproduzieren. Wir dürfen lernen, Christus in den konkreten Umständen unseres Alltags zu lieben, in Familie, Beruf, Gemeinde. Wo er unser unmittelbarer Bezugspunkt wird, beginnt etwas Neues. Der dreieine Gott findet in Menschen Raum, die ihn nicht nur bekennen, sondern ihn als ihr Leben ausdrücken. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Zu sehen, dass Gottes Ziel nicht eine verfeinerte religiöse Kultur, sondern Christus als unser geliebtes Leben ist, löst uns aus dem Druck, irgendeinem äußeren Ideal entsprechen zu müssen. Es macht innerlich frei, wenn deutlich wird, nicht meine Herkunft, Leistung oder Frömmigkeitsform definieren vor Gott mein Sein, sondern der Christus, der in mir lebt. Wer sich von dieser Sichtweise prägen lässt, wird wachsamer gegenüber fromm getarnter Kultur, zugleich aber geduldiger mit sich selbst und anderen, weil das eigentliche Werk in der Tiefe geschieht, Christus nimmt Gestalt an. Diese Perspektive schenkt Mut, im Verborgenen mit Gott übereinzustimmen und Schritt für Schritt aus dem göttlichen Leben herauszuleben, anstatt an der Oberfläche des Verhaltens zu polieren. Und sie öffnet den Blick für das, was Gott wirklich baut, nicht ein System, sondern einen Leib, in dem Christus selbst sichtbar wird. Die zwei Geister, der menschliche Geist und der Geist Gottes. Wenn Paulus über die Erkenntnis Gottes spricht, denkt er nicht zuerst an Methoden des Studiums, sondern an den inneren Aufbau des Menschen. In seinem Brief an die Thessalonicher erwähnt er den Menschen als Geist, Seele und Leib, in der Auslegung zu 1. Korinther 2 greift er diesen Gedanken auf und führt ihn weiter. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Der menschliche Geist ist das tiefste Zentrum unseres Seins. Er ist mehr als Gefühl und mehr als Verstand. Unser Denken kann Zusammenhänge erkennen, unser Empfinden kann Nuancen spüren, aber nur der Geist berührt das, was uns im Innersten ausmacht. Genau dort setzt Gott an, wenn er sich mitteilen will. In 2 Stunden und 11 Minuten sagt Paulus, denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch, was in Gott ist, niemand als nur der Geist Gottes. Der Geist des Menschen ist der tiefste Teil seines Seins. Seine Fähigkeit reicht bis in den innersten Bereich der Dinge des Menschen hinein, wohingegen der Verstand des Menschen nur fähig ist, oberflächliche Dinge zu erkennen. Ebenso kann nur der Geist Gottes die tiefen Dinge Gottes erkennen. Die Schrift zeichnet hierzu einen weiten Bogen. In 1. Mose 2 haucht Gott dem Menschen den Odem des Lebens ein Hinweis darauf, dass der Mensch von Anfang an als ein Wesen geschaffen ist, das Gott innerlich aufnehmen kann. Später, nach der Auferstehung, haucht der Herr Jesus die Jünger an und spricht von der Gabe des Heiligen Geistes. Da begegnen sich zwei Bewegungen, der Geist Gottes, der die Tiefen Gottes erforscht, und der Geist des Menschen, der für Gott geöffnet wird. Paulus fasst dies so zusammen, uns aber hat Gott diese offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen Gottes. Wo der Geist Gottes in den menschlichen Geist einzieht, entsteht ein innerer Raum der Begegnung, in dem Gottes Gedanken nicht nur gehört, sondern von innen her bestätigt werden. Gerade die Korinther sind ein warnendes Beispiel dafür, was geschieht, wenn dieser Raum vernachlässigt wird. Sie waren beeindruckend in Körper und Seele, Rhetorik, Philosophie, Begabung, geistige Beweglichkeit, all dies prägte ihre Kultur und ihr Gemeindeleben. Doch Paulus muss ihnen sagen, dass sie natürlich geblieben sind, solange sie im Wesentlichen aus seelischer Kraft und menschlicher Weisheit handeln. Viele kannten die Lehre, kannten aber nicht den Gebrauch ihres Geistes. So wurde das, was Gott offenbart hatte, zwar diskutiert, doch nicht wirklich erfasst. Denn geistliche Dinge erschließen sich nicht allein durch analytisches Nachdenken oder emotionale Intensität, sie werden in dem Teil erkannt, der für Gott geschaffen und von Gottes Geist bewohnt ist. Wer anfängt zu sehen, dass Gott in seinem Geist wohnt, bekommt eine neue Wertschätzung für dieses innere Organ. Der eigene Geist wird nicht mehr mit Gefühligkeit verwechselt und auch nicht auf ein vages religiöses Empfinden reduziert. Er wird zum Ort bewusster Gemeinschaft mit Gott, still, aber real. So entsteht ein anderes Hören auf die Schrift, ein anderes Beten, ein anderes Miteinander im Leib Christi. Die Wahrheit, dass der Geist Gottes in unserem Geist wohnt, bleibt dabei kein abstrakter Lehrsatz. Sie wird zur stillen Zuversicht im Alltag, mitten in Unklarheit, Müdigkeit oder inneren Spannungen gibt es einen Ort in uns, an dem der dreieine Gott gegenwärtig ist und uns Anteil an seinen Gedanken geben will. Uns aber hat Gott diese offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Die Sicht auf die zwei Geister, unseren menschlichen Geist und den Geist Gottes, verändert, wo wir die eigentliche Dynamik des Glaubens verorten. Glaube wird weniger zu einem intellektuellen Projekt oder einer emotionalen Stimmung, sondern zu einer Beziehung, die im tiefsten Zentrum unseres Seins verankert ist. Wer das erkennt, kann nüchterner mit den Schwankungen von Gefühl und Verstand umgehen, ohne sie abzuwerten, und zugleich mehr Aufmerksamkeit auf das stille Wirken des Geistes Gottes in seinem Geist richten. Diese Aufmerksamkeit wächst nicht aus Zwang, sondern aus der Einsicht, dass Gott sich bereits auf die tiefstmögliche Weise mit uns verbunden hat. Daraus erwächst ein leiser Mut, in Situationen der Entscheidung, der Unsicherheit oder der Erschöpfung innerlich ruhiger zu werden und damit zu rechnen, dass in uns ein anderer lebt, der weiß, was in Gott ist und der bereit ist, uns daran Anteil zu geben. Geistliche Dinge durch geistliche Worte an geistliche Menschen. Die Frage, wie geistliche Wirklichkeit weitergegeben wird, führt Paulus mitten ins Zentrum seines Dienstes. Er beschreibt nicht nur, was ihm von Gott geschenkt wurde, sondern auch, wie er darüber spricht. Diese Dinge sprechen wir auch, und zwar nicht in Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern in Worten, wie der Geist sie lehrt, indem wir geistliche Dinge mit geistlichen Worten deuten. Es geht ihm um ein inneres Zusammenpassen von Inhalt und Ausdruck. Die Dinge selbst sind die Tiefen Gottes in Bezug auf Christus, die Worte, in denen er sie weitergibt, sind keine zufälligen Hüllen. Sie sollen aus derselben Quelle stammen wie die Wirklichkeit, die sie tragen, aus dem Geist Gottes. Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Der Gedanke hier ist, geistliche Dinge mit geistlichen Worten zu sprechen. Die Betonung liegt nicht auf der Person, zu der gesprochen wird, sondern auf den Mitteln, durch die die geistlichen Dinge gesprochen werden. Der Apostel spricht die geistlichen Dinge, das heißt die tiefen Dinge Gottes in Bezug auf Christus, durch die geistlichen Dinge, nämlich durch die geistlichen Worte, die vom Geist gelehrt sind. Der Begriff deuten, den Paulus verwendet, taucht schon in den Geschichten Josefs auf. Als die beiden Gefangenen von ihren Träumen sprechen, heißt es, und sie sagten zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, und niemand ist da, der ihn deuten könnte. Und Josef sagte zu ihnen, gehören Deutungen nicht Gott? Erzählt sie mir doch. Deutung bedeutet hier nicht bloße Erklärung, sondern ein von Gott geschenktes Verbinden von Bild und Wirklichkeit. Der Traum ist eine Art Sprache, die Auslegung bringt das Gemeinte ans Licht. Wenn Paulus also davon spricht, geistliche Dinge mit geistlichen Worten zu deuten, beschreibt er genau diesen Vorgang. Gottes in Christus verborgene Wirklichkeit wird durch vom Geist geprägte Worte so ausgesprochen, dass sie für den Hörer als Gottes Gegenwart und Rede erfahrbar wird. Natürliche Sprache reicht dafür nicht aus, wenn sie nur aus den Kategorien der jeweiligen Kultur schöpft. Menschen können Christus mit philosophischen Begriffen, mit psychologischen Modellen oder moralischen Appellen beschreiben und bleiben doch auf der Ebene ihrer seelischen Welt. Sie mögen brillieren oder trösten, doch das eigentliche Ziel, Christus selbst mitzuteilen, wird verfehlt. Paulus macht deutlich, dass geistliche Dinge geistlich beurteilt und darum auch geistlich mitgeteilt werden. Darin liegt ein doppelter Bezug, Worte, die der Geist lehrt, und Hörer, die im Geist leben. Ein natürlicher Mensch, der im Wesentlichen in der Sphäre seiner Seele lebt, nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Nicht Intelligenz, sondern die innere Haltung des Herzens entscheidet, ob geistliche Rede durchdringt. Umgekehrt beschreibt Paulus den geistlichen Menschen als jemanden, der selbst in dieser Sphäre des Geistes lebt und darum geistliche Dinge aufnehmen und einordnen kann. Er spricht von einer erstaunlichen Gabe, wir aber haben den Sinn Christi. Das bedeutet nicht, dass alle Gedanken eines Gläubigen automatisch Christi Gedanken wären. Es heißt vielmehr, dass der Geist Gottes in unserem Geist uns Anteil an der inneren Gesinnung des Herrn gibt. Aus dieser Verbundenheit wächst ein anderes Sprechen, weniger Selbstprofilierung, mehr Übereinstimmung mit Gottes Herz, weniger kulturelle Schablonen, mehr Einfachheit und Klarheit. Wenn geistliche Menschen aus dieser Gesinnung heraus miteinander reden, wird geistliche Kommunikation möglich. Christus teilt sich durch geistliche Worte geistlichen Menschen mit und in diesem Austausch wird sein Leib gebaut. Diese Dinge sprechen wir auch, und zwar nicht in Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern in Worten, wie der Geist sie lehrt, indem wir geistliche Dinge mit geistlichen Worten deuten. Und sie sagten zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, und niemand ist da, der ihn deuten könnte. Und Josef sagte zu ihnen, gehören Deutungen nicht Gott? Erzählt sie mir doch! Die Einsicht, dass geistliche Realität nur geistlich weitergegeben werden kann, verändert den Blick auf unser Reden und Hören. Sie lenkt die Aufmerksamkeit weg von der Frage, wie überzeugend oder attraktiv unsere Worte erscheinen, hin zu der tieferen Frage, aus welcher Quelle sie kommen. Zugleich relativiert sie die Angst, zu einfach oder unbeholfen zu sein, denn entscheidend ist nicht die Formvollendung, sondern die Verbindung mit dem Geist. Wer darin wächst, beginnt Gespräche, ob in der Gemeinde, im Alltag oder in der Stille, als Möglichkeiten zu sehen, an denen Christus sich selbst mitteilen will. Das schenkt eine stille Zuversicht, Gottes Geist ist fähig, geistliche Worte in uns zu formen und sie zu gebrauchen, um anderen geistliche Wirklichkeit zu erschließen. Damit wird unser alltägliches Sprechen zu einem Teil dessen, was Gott aufbaut, den Leib Christi. Herr Jesus Christus, danke, dass du durch dein Kreuz die alte Schöpfung beendet und uns dein eigenes Leben und deinen Geist geschenkt hast. Öffne uns neu für dein Ziel, dass wir nicht aus unserer Kultur, Tradition oder eigenen Weisheit leben, sondern aus dir als unserem wahren Leben. Lehre uns, unseren menschlichen Geist zu erkennen und zu achten und in Einklang mit deinem Geist zu leben, damit wir deine Gedanken verstehen und deine Wege schätzen. Reinige unser Reden von bloß menschlichen Worten und präge uns eine Sprache ein, die vom Geist gelernt ist und wirklich dich vermittelt. Stärke in uns die Gesinnung Christi, damit dein Leben durch unser Denken, Reden und Handeln sichtbar wird und viele neu zu dir hingezogen werden. Amen.